Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem schweren Busunglück mit 29 Toten auf Madeira ist die Ursache weiter unklar. Bisher gibt es auch noch keine Bestätigung der Bundesregierung, dass es sich bei allen Opfern um Deutsche handelt. 14 verletzte Bundesbürger werden derzeit noch im Krankenhaus behandelt. In der Inselhauptstadt Funchal nahmen Überlebende des Unglücks und Angehörige heute an einem Gedenkgottesdienst teil.
Ein Gottesdienst am Nachmittag. Die deutschsprachige evangelische Kirche auf Madeira hat eingeladen, um der Opfer zu gedenken. An diesem Karfreitag gäbe es eine wichtige Botschaft, sagt die Pfarrerin. Die Verletzten und die Angehörigen stünden nicht allein.
Ich habe Tränen gesehen, ich habe Verzweiflung auch gesehen, stille Verzweiflung, weil Menschen ihren Partner verloren haben, ihren Ehemann verloren haben. Und ich hoffe, dass durch diesen Gottesdienst, durch diese Gemeinschaft, diese portugiesisch-deutsche Gemeinschaft, der Zuspruch gekommen ist.
Auch am zweiten Tag nach dem Unglück kommen Menschen zur Unfallstelle auf den Hügel, unter ihnen der portugiesische Präsident. Normalerweise seien Portugiesen und Deutsche Freunde, sagt er, aber jetzt seien sie Brüder.
Wir zusammen, Deutschland und Portugal, haben das gesehen als etwas wie ein Schock, ein besonderer Schock. Furchtbar, eine Tragödie.
Während die Untersuchungen zur Unglücksursache noch laufen, haben die Behörden eine Konsequenz schon gezogen. Ein Teil der Unfallstraße ist aus Sicherheitsgründen abgesperrt worden. Sie ist jetzt nur noch in einer Richtung befahrbar.
Zur möglichen Unglücksursache jetzt Sebastian Kisters live aus Funchal.
Unfallermittler sagen, für eine abschließende Bewertung ist es zu früh. Zeugenaussagen erhärten jedoch den Verdacht, dass es Probleme mit dem Gaspedal, zumindest mit dem Antrieb bei dem Unglücksbus gab. Klar ist, gleich nach der Hotelausfahrt versuchte der Fahrer an einer Stelle, wo es noch gar nicht so sehr abschüssig ist, den Bus mehrfach zu bremsen, indem er gegen eine Mauer fuhr. Das Abbremsen gelang jedoch nicht. Den Überlebenden des Unglückes, sie sind allesamt außer Lebensgefahr. Die meisten von ihnen sollen wohl morgen zurück nach Deutschland geflogen werden. Judith Rakers.
In der nordirischen Stadt Londonderry ist es vergangene Nacht zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Eine Journalistin wurde angeschossen und starb später. Die Polizei vermutet hinter der Tat eine Gruppe militanter Nationalisten und spricht von einem terroristischen Akt. Der Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten in Nordirland flammt zu Ostern häufig auf. Schon in den vergangenen Wochen hatten die Spannungen wieder zugenommen.
Die Gewalt eskalierte nach Einbruch der Dunkelheit. Nach einer Polizeirazzia in Craigan, einem republikanischen Stadtteil Londonderrys, fliegen Brandbomben, mehrere Autos gehen in Flammen auf. Und dann fallen Schüsse in Richtung Polizei. Die 29-jährige Journalistin Lyra McKee wird schwer verletzt. Sie stirbt noch in der Nacht im Krankenhaus. Unweit vom Tatort versammelten sich heute Katholiken und Protestanten gemeinsam, um zu demonstrieren, dass ganz Nordirland hinter dem Friedensprozess steht. Trauer um eine junge Frau, der das friedliche Zusammenleben hier ganz besonders wichtig war. Lyras Tod darf nicht umsonst gewesen sein. Ihr Leben war ein Licht im Leben so vieler anderer. Und all das, wofür sie gekämpft hat, muss weitergehen. Die nordirische Polizei vermutet die neue IRA hinter dem Mord. Eine katholische Splittergruppe, die in den letzten Monaten wiederholt Autobomben gezündet hatte. Das Friedensabkommen, das am Karfreitag 1998 abgeschlossen wurde, haben sie nie akzeptiert, obwohl die IRA damals mitunterzeichnete und ein Land zu hoffen begann. Diese Tat wird nichts erreichen, außer eine Familie in tiefe Trauer zu stürzen und uns einmal mehr auf die schrecklichste Art in die Schlagzeilen zu bringen. Ausgerechnet heute, am Karfreitag, 21 Jahre nach dem Friedensabkommen. Ein Frieden, der in der Region auch mehr als 20 Jahre danach weiterhin fragil bleibt.
Nach der Veröffentlichung des Berichts von Sonderermittler Mueller wollen die US-Demokraten die vollständige Version einsehen. Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses forderte das Original und alle zugrunde liegenden Unterlagen an. Teile des Berichts waren vor der Herausgabe geschwärzt worden. Mueller hatte Russland-Kontakte von Trumps Team untersucht, aber keine Beweise für eine Straftat gefunden. Der Bericht dokumentiert aber, dass Trump mehrfach versucht hat, Einfluss auf die Untersuchungen zu nehmen. Zwei Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in der Ukraine haben sich beide Kandidaten ein hitziges Rededuell geliefert. Im Olympiastadion von Kiew warf Amtsinhaber Poroschenko seinem Herausforderer Selenskyj mangelnde Erfahrung vor. Der Politikneuling sei unfähig, sich im Konflikt mit Moskau zu behaupten. Der populäre Komiker Selenskyj, der in Umfragen klar in Führung liegt, bezichtigte Poroschenko der Korruption. In Polen ist an den Beginn des Aufstands im Warschauer Ghetto vor 76 Jahren erinnert worden. Schätzungsweise 50.000 bis 60.000 Menschen lebten zum damaligen Zeitpunkt noch dort. Sie sollten in Vernichtungslager gebracht werden. Der Kampf von mehreren hundert Ghettobewohnern war der größte bewaffnete jüdische Aufstand während der Nazi-Besatzung Europas. Die Aufständischen hielten den deutschen SS-Truppen und Polizeieinheiten trotz ungleicher Kräfteverhältnisse fast 4 Wochen stand.
Er hat das Grauen hinter den Mauern überlebt, Marian Kalvari. Ihm ist es wie vielen Warschauern heute eine Herzensangelegenheit, der Ermordeten zu gedenken, die sich vor 76 Jahren den Nationalsozialisten entgegengestellt haben. Mit einem Trauermarsch durch das ehemalige Ghetto-Gelände soll die Erinnerung wachgehalten werden. Ich war 10 Jahre alt, als ich in das Ghetto kam. Nach einem halben Jahr war ich erwachsen. Das ging sehr schnell. Das lag an dem unglaublichen Elend und den vielen Problemen, die es dort gab. Mehr als 450.000 Menschen waren im Warschauer Ghetto zwischenzeitlich eingepfercht unter katastrophalen Lebensbedingungen. Von hier brachten die Nazis sie in die deutschen Vernichtungslager. Als das Ghetto Anfang April 1943 zerstört werden sollte, wehrten sich zwischen 700 und 800 Kämpfer dagegen. Ihr Aufstand wurde nach fast 4 Wochen niedergeschlagen, das Ghetto Haus für Haus niedergebrannt. Heute verteilen 2.500 freiwillige Narzissen in der Stadt Blumen gegen das Vergessen. Sie erinnern daran, dass die Juden gelbe Sterne auf ihrer Kleidung tragen mussten. Es gibt leider immer weniger Zeugen dieser Geschichte. Deswegen ist es so wichtig, sich dafür einzusetzen. Am Mahnmal vor dem Museum für jüdische Geschichte legen Gäste aus Polen, Israel, den USA und Deutschland Kränze nieder. Und es brennt ein Feuer zum Gedenken an die Toten.
Fast 30 Jahre nach der Wende fordert die Linke im Bundestag einen neuen Untersuchungsausschuss zur Arbeit der Treuhand. Verheerende politische Fehler aus der Nachwendezeit müssten aufgearbeitet werden, sagte Fraktionschef Bartsch. Der Schaden sei bis heute eine wesentliche Ursache für den wirtschaftlichen Rückstand des Ostens. Die Treuhandanstalt wurde 1990 gegründet und sollte die DDR-Planwirtschaft umstrukturieren.
Bischofferode in Thüringen. Vom Kalisalzbergbau zeugen hier nur noch die Abraumhalden. 1993 wurde der Schacht geschlossen. Mit einem Hungerstreik wollten die Kumpel das damals verhindern, vergeblich. Ihr Protest ging auch gegen die Treuhand, die durch Privatisierung, Sanierung und Abwicklung von DDR-Betrieben die Planwirtschaft Ost in die Marktwirtschaft führen sollte. Diese Arbeit will nun die Linkspartei erneut auf den Prüfstand stellen.
Weil es darum geht, Verantwortlichkeiten zu benennen und weil es darum geht, Befriedung in den neuen Ländern herzustellen. Weiter ist es so, dass viele Wunden klaffen und viele dieser Wunden wurden von der Treuhandanstalt gerissen. Menschen, die ein Leben lang engagiert gearbeitet haben, wurden um die Früchte ihrer Arbeit letztlich betrogen.
Geht es nach dem Antrag der Linken, so soll ein Bundestagsuntersuchungsausschuss vor allem klären, ob die Arbeit der Treuhand die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West gehemmt hat? inwieweit unnötig Arbeitsplätze in Ostdeutschland vernichtet wurden, die hätten erhalten werden können, und ob Entschädigungen möglich sind. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung lehnt einen solchen Untersuchungsausschuss ab.
Es ist definitiv so, dass wir insbesondere in den 90er Jahren Massenarbeitslosigkeit erlebt haben in quasi jeder Familie. Jeder kennt das aus seinem Freundes-, Bekannten- und Verwandtenkreis. Von daher verstehe ich den Frust der Bürger und der Leute im Osten. Aber die Ursachen dafür wurden halt vorher gelegt in der maroden DDR-Kombinanzwirtschaft.
Die Linke will über ihren Antrag auf einen Treuhand-Untersuchungsausschuss im Bundestag noch vor der Sommerpause abstimmen lassen. Ein Viertel der Abgeordneten müsste zustimmen. Die Linke bräuchte also Unterstützung aus anderen Parteien.
In der Klimaschutzdebatte befürwortet Umweltministerin Schulze eine Steuer auf den Ausstoß von Kohlendioxid. Die Idee sei, dass CO2 einen Preis bekomme, sagte die SPD-Politikerin dem Spiegel. Auf eine Höhe legte sie sich nicht fest, zitierte aber den Chef der Wirtschaftsweisen, der als Einstieg 20 Euro je Tonne vorschlägt. Die Regierung wollte die Treibhausgasemissionen bis 2020 um mindestens 40% gegenüber 1990 senken, verpasst das Ziel aber voraussichtlich.
Unter dem Motto Abrüsten statt Aufrüsten, Atomwaffen verbieten, haben die diesjährigen Ostermärsche begonnen. In Gronau zogen einige hundert Menschen zur einzigen kommerziellen Urananreicherungsanlage Deutschlands, um dort die Stilllegung zu fordern und auf die Gefahr der Atomkraft hinzuweisen. Die heutigen Ostermärsche sind der Auftakt zahlreicher bundesweiter Kundgebungen. Bis Ostermontag rechnet die Friedensbewegung mit tausenden Teilnehmern.
Christen aus aller Welt sind am heutigen Karfreitag in mehreren Prozessionen durch die Altstadt von Jerusalem gezogen. Sie folgten dem letzten Weg von Jesus Christus und gedachten seiner Kreuzigung. Die Protestanten pilgerten zur Erlöserkirche. Das Ziel der Katholiken war die Grabeskirche. Sie ist der christlichen Überlieferung zufolge der Ort, an dem Jesus starb und am Ostersonntag wieder auferstand.
Der Leidensweg von Jesus Christus. Tausende gehen ihn bei der Karfreitagsprozession auf der Via Dolorosa in der Jerusalemer Altstadt nach. Einzelne tragen das Kreuz auf ihren Schultern. Sinnbildlich auch für das Kreuz, sprich die Bürde des Lebens. Zuvor haben die kirchlichen Würdenträger Jerusalems in ihrer Osterbotschaft an den multireligiösen Charakter der Stadt erinnert, den es unbedingt zu erhalten gelte. Gerade der Ort, an dem Juden, Muslime und Christen ihre Heiligtümer verehren, soll eine Stadt des Friedens sein. Ein Signal für die ganze Welt. Diese Botschaft, gerade mit Blick auf Frieden in Nahost, verinnerlichen auch viele Pilger auf dem Kreuzweg.
Jerusalem ist für mich die Stadt dreier Weltreligionen. Und eigentlich sollte man hier nicht gegeneinander arbeiten, sondern doch Schritte der Versöhnung aufeinander zutun, religiös, aber vor allen Dingen auch politisch.
Ich glaube, der Friede ist sehr fern. Leider, leider. Aber die Zukunft wird es zeigen, ob wir falsch sind oder nicht. Yeah.
Während die christliche Prozession ausklingt, zelebrieren die Muslime in Jerusalem am Mittag ihr Freitagsgebet. Und am Abend beginnt Pessach, eines der wichtigsten Feste im Judentum. Wie üblich, während hoher jüdischer Feiertage hat Israel die Grenzübergänge zum Westjordanland und in den Gazastreifen geschlossen. Die Armee begründet dies mit der gegenwärtigen Sicherheitslage.
Auch in Deutschland haben viele Gläubige an Karfreitagsprozessionen teilgenommen. In Berlin wurde ein knapp 3 Meter hohes Kreuz über 7 Stationen vom Alexanderplatz zum Gendarmenmarkt getragen. Am Rande des Zuges rief der evangelische Bischof Dröge zu einer klaren Haltung gegen Antisemitismus auf. In München haben sich tausende Menschen zum Kreuzzug der Völker getroffen. Kardinal Marx mahnte, in Europa dürfe nicht von neuem Hass und Misstrauen gegeneinander gesät werden. Die christliche Prägung des Kontinents werde im Miteinander der Völker und Nationen spürbar.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 20. April.
Das lange Osterwochenende bleibt unter Hochdruckeinfluss sonnig und teilweise sommerlich warm. Heute Nacht ist es meist sternenklar, abgesehen von lockeren Wolken im Südwesten. Und morgen erwartet uns wieder strahlender Sonnenschein. Hier und da tauchen ein paar Wölkchen auf, die haben aber nur dekorativen Charakter. Im östlichen Bergland heute Nacht noch Werte um den Gefrierpunkt. An Niederrhein und Main dagegen 10 bis 11 Grad. Und dort morgen sehr warme 26 Grad, am kühlsten weiterhin an der Ostsee bei 14 Grad. Auch der Ostersonntag beschert uns viel Sonnenschein bei bis zu 26 Grad. Sonnig und sehr warm auch am Ostermontag. Ein paar Wolken, die mitunter auftauchen, stören da kaum. Die könnten am Dienstag dann auch mal einzelne Schauer oder Gewitter im Gepäck haben.
Um 23.15 Uhr hat Pina Atalay für Sie diese Tagesthemen. Tage der Trauer, die Suche nach der Unfallursache auf Madeira und das schwierige Treuhanderbe, wie Zeitzeugen auf die Abwicklung ihrer Arbeitsplätze zurückschauen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.